über 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die Wiedereinführung des Militärrabbinats in den deutschen Streitkräften. Zeit, Tacheles zu reden.
Herzlich willkommen bei Tacheles, heute mit Major Mario Frey und dem Rabbinatshelfer Alexander Lorenz an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Alexander, wie wird jemand Rabbinatshelfer?
Indem man vorher Soldat war bei der Bundeswehr. Einen schönen guten Morgen, Shalom. Und 2004 war es gewesen, da gab es noch die Wehrpflicht. Und das hat natürlich bei mir eine Vorgeschichte, warum ich mich dafür entschieden habe. Aber 2003 kam dann der Einberufungsbescheid und ich habe auch nicht lange überlegt und habe zugeschlagen und habe mich dann 2004 im Januar an dem 4. Abwehrbataillon 610 in Albersdorf zum Dienst gemeldet und war 9 Monate wehrpflichtiger Soldat. Das hat auf jeden Fall schon mal einen Ursprung gehabt, dass ich Berührung mit der Bundeswehr hatte.
Gewohnt hast du damals wo?
In Hamburg.
In Hamburg. Und nach den 9 Monaten?
Ich wollte eigentlich länger bleiben. Tatsächlich hat es mir so gut gefallen, denn da im Dienst habe ich schon gemerkt, man muss nicht nur bei den Kameraden, sondern auch bei den Ausbildern Glück haben. Und ich hatte das jüdisch-deutsche Glück, bei der Bundeswehr auf beides zu treffen. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich da länger bleiben wollte. Und dann habe ich mich für den 23er Freiwilligendienst, das weiß ich nicht ganz genau, wie das heißt, aber es gab mal FWDLer, kann das sein?
Für 23 Monate.
Für 23 Monate. Da war aber eine Verwendung nur als LKW-Fahrer im Afghanistan-Einsatz möglich. Und das war dann schon wieder ein bisschen zu heiß, weil ich alleine bin, keine Brüder, keine Schwester. Und das hätte ich meiner Mama nicht angetan damals. Und deswegen ist es bei den 9 Monaten geblieben. Nach dem Dienst bin ich rausgegangen und habe mich kaufmännisch weiterentwickelt, also eine Berufsausbildung gemacht und mich eigentlich auch gar nicht mehr so sehr mit der Bundeswehr beschäftigt.
Und was war das Faszinierende, was du in diesen 9 Monaten erlebt hast, wo du gesagt hast, ich würde gerne länger machen? Was war so toll da?
Also erstens habe ich schon in Hamburg das Gefühl gehabt, dass man etwas fremd wird, denn man kannte in der Großstadt nicht mal seine Nachbarn. Ich war vom Haus aus so erzogen, dass ich eigentlich jeden gegrüßt habe und in Hamburg hat man mich manchmal nur komisch angeguckt.
Wo bist du denn aufgewachsen?
Aufgewachsen, geboren in der Ukraine und mit 9 Jahren sind wir eingewandert. Damals gab es ein Programm, wonach man mit jüdischen Wurzeln einwandern durfte. Der andere Teil der Einwanderungswelle aus der Sowjetunion waren die Aussiedler, das heißt abstämmige deutschen Ursprungs. Und der andere Teil waren die jüdischen. Wir hatten den Status Flüchtling, denn damals politisch konnte man da keinen anderen Status finden. Aber es war der Staat schon gesetzt für das Leben in Deutschland.
Und Hamburg war dir zu anonym?
Hamburg war mir zu groß, einfach. Also es ist auf jeden Fall eine große Vielfalt hier in der Stadt. Und es gibt hier von der Kultur bis Ausbildung berufliche Möglichkeiten ganz groß gesetzt, aber schon manchmal sehr drückend durch die Architektur. Natürlich hat Hamburg auch seine ländlichen Seiten, aber also ich habe mich nicht immer gefühlt, dass ich wirklich, dass das eine Stadt war. So, wenn man in ein Dorf war, dann hat man das Gefühl, es ist ein Dorf. Alle halten zusammen, alle kennen sich, man weiß bei den Nachbarn, was gekocht wird mittags. Aber in Hamburg war mir das so etwas fremd. Aber dann in der Kaserne wurde das sozusagen als eine Gemeinde. Und jeder hat gegrüßt. Und das erlebe ich jetzt heute auch in der Führung. Es geht keiner vorbei, ohne zu grüßen. Und wenn, dann ist da vielleicht jemand in Gedanken versunken. Und wenn man den grüßt, wird immer zurückgegrüßt, freundlich. Und bei der Bundeswehr damals, im Grundwehrdienst, haben wir uns alle das erste Mal gesehen. Und alle kamen aus einer anderen Stadt. Nach 1-2 Wochen Grundausbildung beim Biwak im Tag und Nacht zusammen wurde man sozusagen zu einer Familie. Und dann ist man auch gerne zum Dienst gefahren. Also ist Sonntag habe ich mich schon gefreut, Montag um 5 Uhr morgens anzutreten. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen.
Während dem Zweiten Weltkrieg sind ja viele Verbrechen in der Ukraine von den Nazis begangen worden an der jüdischen Bevölkerung. Wie hast du dich dann damit auseinandergesetzt und deine Familie, dass du jetzt als Jude aus der Ukraine stammend dann die Wehrpflicht annimmst? Wie kommt das dann oder wie hast du dich damit auseinandergesetzt?
Tatsächlich war die Einberufung der Bundeswehr und auch meine Zustimmung dafür sehr umstritten in meinem Umfeld und auch in der Familie. Aber ich bin mit einer Geschichte ausgewachsen aus dem Zweiten Weltkrieg von meiner Oma, die damals noch in Weißrussland, also in Belarus, gewohnt hat. Ziemlich nah an der ukrainischen russischen Grenze, im Süden des Landes, also praktisch schon zum Norden Ukraine, so 60 Kilometer von der Grenze entfernt. Man muss dazu sagen, dass im Zweiten Weltkrieg dort in Weißrussland nicht immer die Deutschen vor Ort waren, also die deutschen Soldaten, sondern Soldaten aus Ungarn.
Die mit den Deutschen verbündet waren
zu dem Zeitpunkt. Und die ganz kleinen Dörfer, das waren die Ungarn und haben praktisch in der Großstadt, das ist heute die Hauptstadt Minsk, da war der Stab gewesen der Deutschen. Und eines Tages sind dann die ungarischen Soldaten dort einmarschiert in den kleinen Dörfern. Meine Oma war damals 5 Jahre alt und die ganze Familie wurde aus dem Haus geholt. Alle wurden erschossen, außer meiner Oma. Es war so, um das Haus standen ganz viele Menschen im Dorf und dann hat man sie gesehen und jemand hat sie einfach weggezogen an der Hand und hat sie dann tagsüber versteckt im Haus. Nachts ging das leider nicht, weil nachts patrouilliert wurde. Patrouilliert wurde nicht nur von den Ungarn, sondern auch von den Einheimischen, die für die Wehrmacht dann gearbeitet haben. Und dann musste sie sich verstecken und dann hat man sie irgendwo im Feld gefunden. Gott sei Dank waren die Temperaturen zu dem Zeitpunkt warm gewesen, so konnte sie sich da sicher verstecken. So sicher dann auch wieder nicht, weil sie wurde dann nachts aufgegriffen, wurde zum Stab gebracht, tatsächlich dann richtig nach Minsk gefahren zur Erschießung. Und an dem Tag haben die dort irgendwas gefeiert. Und dann hat der Kommandant gesagt, heute wird keiner erschossen. Und dann durfte sie laufen. Dann hat man sie wieder in das Dorf zurückgebracht, dann wieder tagsüber versteckt, nachts musste sie sich ein eigenes Versteck suchen. Wieder aufgegriffen von jemand anderen. Mit 5 Jahren. Zwischen 5 und 6 war sie gewesen. Und dann hat man sie wieder zum selben Stab gebracht, zum selben Kommandanten. Er hat sie dann gesehen und hat gesagt, Moment, sie war doch schon vor ein paar Tagen da. Und dann hat er befohlen, den Versorger zu stellen. Der Versorger aus der weißrussischen Landwirtschaft, der die mit Essen und allen Sachen, die sie gebraucht, versorgt hat. Einer der größten Bauern damals zu der Zeit gewesen. Der hat ihn zu sich geholt und hat gesagt, sehr geehrter Mann, haben Sie da noch Platz bei Ihnen im Haus? Sagt er, ja, ich könnte noch was finden. Okay, nehmen Sie das Mädchen, ich erteile Ihnen ein Dokument, der Sie dann befähigt, Sie bei sich aufzunehmen und Sie werden dafür sorgen, dass Sie den Krieg überleben. Und dann hat er ihm dafür, das sollte nicht umsonst sein, er hat ihm dafür mehrere Hühner gegeben, ein paar Tiere aus der Zucht. Und ein Pferd, hat meine Oma immer gesagt, auf den einen Auge war es blind. Aber es konnte arbeiten. Also das Pferd konnte arbeiten. Ja, und dann hat er das Mädchen aufgenommen unter dem Schirm, dass sie ihm zugearbeitet hat. Dann war sie da schon 6. Und meine Oma hat dann erzählt, sie musste nie hungern, weil die waren versorgt über den Krieg. Und irgendwann nach dem Krieg hat man dann einen verwandten Onkel gefunden, der sie dann aufgenommen hat und der sie dann erzogen hat. Wo sie dann erwachsen war, hat sie diesen Onkel weiter verpflegt. Und ich erinnere mich noch, ich war 5, 6 Jahre alt, in der Ukraine schon, kann mich noch an den Mann erinnern. Also den hat sie dann bis zum Tod bei sich aufgenommen gehabt und ihn begleitet. Mit der Geschichte bin ich aufgewachsen, denn damals,
das heißt, ein deutscher Offizier hat die Oma gerettet.
Gerettet, genau. Und da sind wir schon bei der Widerstandspflicht und Moral, denn dieser Offizier hat sicherlich sich in Gefahr gegeben und was riskiert. Und als ich dann die Geschichte mit 6, 7, glaube ich, Jahren das erste Mal so richtig verstanden habe, worum es eigentlich geht, habe ich dann diesen Krieg und diese Geschehnisse mit 2 Perspektiven immer betrachtet. Die einen, die diese Verbrechen begangen haben und die einen, die irgendwo, weil sie keinen Ausweg hatten, sich diesen Krieg verpflichtet haben, aber trotzdem eine Familie und ein Herz zu Hause hatten. Jeder hat eine Familie, aber da auch Möglichkeiten hatten, da Menschenleben zu retten. Und ich verdanke diesem Offizier, dass ich jetzt hier vor Ihnen sitzen darf. Und da damals mit 9 Jahren dann die Entscheidung feststand, wir gehen nach Deutschland, habe ich dann die Hoffnung immer gehabt, diesen Offizier zu treffen. Irgendwann habe ich dann verstanden, das wird nicht möglich sein. Die sind dann schon alle älter und sind vielleicht schon gegangen. Aber vielleicht die Familie. Aber ich habe recherchiert, da gab es keine Aufzeichnung für. Naja, als dann die Thematik dann mit der Bundeswehr im Raum stand, habe ich gedacht, schließe ich einfach diesen Kreis und gehe als Einwanderer in Deutschland mit jüdischen Wurzeln zu der Bundeswehr und arbeite wieder mit Offizieren zusammen und mit Mannschaftern und sehe irgendwo diese Verbindung, einfach diese Brücke zu bauen.
Und wie ging es dann für dich nach deiner Grundwehrdienstzeit weiter?
Ich muss dazu sagen, dass ich vorher, als wir eingewandert sind, nicht so viel mit Judentum mich ausgekannt habe. Also weil in der Sowjetunion damals das auch nicht so gern gesehen wurde in der kommunistischen Zeit.
Du bist welcher Jahrgang?
84. Dass man Religion ausübt, da war ganz groß immer nach Engels, ne, Religion ist Opium fürs Volk und so weiter. Und da war weder der christlichen noch jüdischen noch anderen Religionsgemeinschaften möglich, den Glauben so auszuüben, dass man sich frei gefühlt hat und keine Einschränkung hatte, in der beruflichen oder in der zivilen Welt dort, sage ich mal, Fuß zu fassen. Somit bin ich sehr säkular erzogen worden. Meine Großeltern haben Jiddisch gesprochen, das weiß ich noch. Deswegen im Jiddischen gibt es ein Wort, geh schlufen. Also geh schlafen, das hat immer mein Opa gesagt. Deswegen, das waren so die ersten Begriffe, die ich schon wusste, als ich nach Deutschland kam. Aber meine Oma hat mich manchmal zu den jüdischen Feiertagen in Tschernigow, bin ich aufgewachsen, hat mich manchmal in die jüdische Gemeinde mitgenommen. Aber ich habe da, wie gesagt, wenig Verbindung dann gehabt. In Deutschland wurde das durch die jüdische Gemeinde ein bisschen unterstützt, aber ich hatte nicht das Umfeld gehabt. Und irgendwann mit 25 bin ich dann selber zu den Wurzeln gekommen und habe mich dafür mehr interessiert und bin dann nach Jerusalem und habe da ein Jahr verbracht und bin dann die Yeshiva, das ist sozusagen die Führungsakademie des Judentums, wo, also wenn man es richtig lernen will und tiefer einblicken will, dann muss man da ein, zwei Jahre mal lernen und so die ersten, damit man vorbereitet wird und damit man weiß überhaupt, was Judentum ist und die Geschichte auch kennenlernt. Also so ein Generalstabslehrgang dort absolviert. Und dann bin ich wiedergekommen und bin traditioneller geworden. Und so hat sich das dann irgendwann ergeben.
Traditioneller im Glauben.
Genau.
Was machst du jetzt als Rabbinatshelfer? Genau den ganzen Tag hier an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg.
Ja, also wir schreiben das Jahr 2020. Da gab es ja eine ganz schwierige Zeit für die ganze Welt, vor allem auch in Deutschland. Die Pandemie, der Lockdown. Und ich war vorher selbstständig. Und dann habe ich gedacht, nach der Geburt meines Sohnes und des Umzugs dann nach Lüneburg. Also wir sind von Hamburg nach Lüneburg umgezogen und da noch ein zweites Standbein aufzubauen. Und dann habe ich mich wieder in die Bundeswehr erinnert. Ich habe auch einen sehr guten Freund, der schon seit über 10 Jahren bei der Bundeswehr ist, mich dazu motiviert hat, mich zu bewerben. Aber nicht als Rabbinatshelfer. Ich habe mich in Munster zuerst beworben. Und in der
als was?
Im kaufmännischen Bereich, im Bürobereich. Da gibt es einen großen Fuhrpark in Munster und da haben die jemand im Büro gesucht.
Also in der zivilen Verwaltung?
In der zivilen Verwaltung. Und also ich hatte nicht die Idee, wieder als Soldat zurückzukehren, sondern schon meine beruflichen Erfahrungen mitzunehmen und im Kaufmännischen einzusteigen. Aber zur Pandemiezeit 160 Bewerbungen dort eingegangen und da wurde es nicht zu der Einstellung. Ich bin aber im Newsletter geblieben und habe immer mal Stellen zugeschickt bekommen. Und so war das eines Tages, 5 Tage vor Pesach letztes Jahr, kam dann ein Newsletter und dann mache ich auf, Rabbinatshelfer. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, habe es nochmal zugemacht, nochmal aufgemacht. Ich sage, was, jüdische Seelsorge bei der Bundeswehr? Da ging mir Gänsehaut durch den ganzen Körper. Und dann habe ich gedacht, okay, zu dem Zeitpunkt war ich schon in der Elternzeit. Und dann dachte ich, es ist eine glückliche, göttliche Fügung, dass mich der liebe Gott überall findet. Und so habe ich mich dann auch beworben. Und es hat geklappt. Und jetzt bin ich hier an der FÜAG. Und bemühe mich, dass die jüdische Seelsorge sich aufbaut. Wir stehen noch relativ am Anfang, auch wenn das schon seit ein paar Jahren existiert. Aber Hamburg wurde letztes Jahr im September offiziell eröffnet. Meine tägliche Arbeit ist natürlich auch die Betreuung der jüdischen Soldaten bei der Bundeswehr und denen den Dienst so gut zu ermöglichen, dass es vereinbar ist mit allen Vorschriften der Bundeswehr, aber auch der jüdischen Lehre oder des jüdischen Glaubens. Ich organisiere die LKU, den lebenskundlichen Unterricht für die jüdische Seelsorge hier, für die 52 Dienststellen, für die wir verantwortlich sind im Norden. Da gibt es schon ganz gute Zusammenarbeit, die Anfänge mit verschiedenen Standorten bei der Bundeswehr und man fühlt sich überall willkommen. Und viele sind interessiert auch, dass man dort nicht nur den lebenskundlichen Unterricht gibt, der als dritte Säule neben der katholischen, evangelischen Seelsorge dann noch dazukommt sondern dass man auch für die Aufklärung bei der Bundeswehr da ist. Und ich mit meiner Vorgeschichte fühle mich da angekommen. Und auch die Bundeswehr und auch alle Soldaten dann zu bereichern, dass die Aufklärung über das jüdische Leben in Deutschland, über das Judentum dann näher gebracht wird. Und ich glaube, das ist der beste Weg, auch den Antisemitismus entgegenzutreten und auch, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Denn wenn man weiß, worüber es geht, entstehen weniger Konflikte.
Aber das heißt, du bist mehr für nicht-jüdische Soldaten da, weil wir haben ja nur relativ wenig jüdische Soldaten.
Noch.
Noch? Bekommen wir mehr?
Wir müssen zuerst ein Angebot schaffen, damit die Nachfrage kommt. Es ist nicht umgekehrt, weil es gab ja auch, sag ich mal, jüdisches Leben in Deutschland, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, im Ersten Krieg. Ich habe Fotos gesehen, wo die Soldaten noch in der Weimarer Republik und dann bis zum Ersten Weltkrieg deutsche Soldaten zusammen mit jüdischen Soldaten Feste feiern und zusammen sind. Und es gab auch jüdische Schulen. Auch in Hamburg wurden vor vielen Jahren jüdische Schulen eröffnet. Und zuerst gab es nur eine Klasse mit 15 Schülern. Das würde gar nicht genehmigt werden. Aber auch hier hat sich die Politik geöffnet und hat gesagt, es gibt einen Grund, warum es weniger Juden in Deutschland gibt und warum, sage ich mal, es auch weniger Schulen gibt. Und deswegen glaube ich, wenn wir ein Angebot schaffen und für Aufklärung da sind und zeigen, dass wir auch für die jüdischen Soldaten da sind und dass es möglich ist, den Dienst bei der Bundeswehr mit jüdischem Glauben zu vereinen, werden es mehr Soldaten geben.
Im Rahmen unseres Podcasts machen wir auch immer ein Tacheles Lexikon, wo wir jiddische Begriffe aus dem Deutschen erklären. Gibt es sowas auch in der ukrainischen Sprache? Also jiddische Begriffe, die dann in die Landessprache, in die ukrainische Sprache mit übergenommen wurden. Hast du uns da was?
Ich muss dazu ein bisschen ausholen, nicht zu weit, aber es gab ja die Sowjetunion und da war die Sprache einheitlich Russisch und deswegen taucht die Sprache immer wieder auf, egal in welchem Land, ob es Kasachstan, Weißrussland oder Ukraine ist. Und damals, ich rede jetzt, weil ich in der Ukraine geboren bin, aus der Perspektive. Und zwar ist das an Schabbat, der jüdische Feiertag, der immer freitags abends mit dem Sonnenuntergang anfängt und bis Samstag Sonnenuntergang geht, ist dort keine Arbeit erlaubt. Und es ist auch nicht erlaubt, Tiere, Kühe zu melken. Und wir wissen aber, wenn die Kühe nicht gemolken werden, entzünden sich die Euter der Kuh. Und das tut natürlich dem Tier weh. Und der jüdische Glauben sagt, wir dürfen aber auch den Tieren nicht wehtun und ihm kein Leid zufügen. Und da haben sich dann die jüdischen Bauern überlegt, wie machen wir das? Und dann haben sie im Dorf vorgeschlagen, jeder, der möchte, kann an den jüdischen Feiertagen, wenn dort keine Arbeit erlaubt ist für die jüdischen Bauern, umsonst Milch zapfen.
Und also die nicht-jüdischen.
Die nicht-jüdischen. Die nicht-jüdischen, da ist es gar kein Problem. Und da haben sich alle gefreut. Und die Übersetzung im Jüdischen oder im Hebräischen besser gesagt, Milch heißt Halaf. Und so hat sich das Wort damals eingebürgert und alle, die jetzt hier zuhören und auch Russisch verstehen, werden das Wort Halava, also nach Halavo, verstehen, denn das heißt eingebürgert umsonst gratis. Und gratis, um es noch sinngemäßer zu übersetzen, wenn man wenig arbeitet oder so gut wie gar nicht arbeitet, aber dafür Geld kriegt und gutes Geld kriegt, heißt auch Halava. Und wenn man irgendwas umsonst kriegt, auch, oh, ja, ich habe das auf Halava bekommen. Und so hat sich das eingebürgert, dass die Bauern dort damals Milch umsonst bekommen haben, dazu Halaf gesagt haben, weil sie das von den Juden dort gehört haben und so hat sich das für umsonst eingebürgert.
Dann dürfen wir jetzt auch ganz herzlich Halaf sagen beim Rabbinatshelfer Alexander Lorenz an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg.
Sehr gerne, vielen Dank für das Gespräch, bis bald.
Bis bald und alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Team Tacheles.